Das hat er abgesagt. Der Grund, die Eskalation zwischen Israel und Iran. Patrick Buchmüller hat die Nachrichten.
Israel hat seine Angriffe auf den Iran fortgesetzt. Nach Angaben des Militärs waren mehr als 200 Kampfflugzeuge im Einsatz, um rund 100 Ziele zu treffen, darunter die Atomanlage Natanz. In Teheran und Umgebung wurden nach iranischen Medienberichten mindestens 78 Menschen getötet. Bestätigt wurde, dass unter den Toten auch die Befehlshaber der iranischen Armee und der Revolutionsgarden sind. Der Iran sprach von einer Kriegserklärung und kündigte eine harte Gegenreaktion an. Mehrere iranische Angriffe mit Drohnen hat die israelische Luftabwehr inzwischen abgefangen. Die israelische Regierung hat ihr Vorgehen damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. US-Präsident Trump hat den Iran dazu aufgerufen, ein Abkommen über sein Atomprogramm abzuschließen. Bundesinnenminister Dobrindt hat die nächtlichen Angriffe Israels positiv bewertet. Er sagte, er sei zu dem Ergebnis gekommen, dass sie der Sicherheit und Existenz des Landes dienlich seien. Die Bundesregierung ruft aber beide Seiten zur Zurückhaltung auf. Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas.
Jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland sollen stärker geschützt werden, das kündigte Innenminister Dobrindt an. Bundeskanzler Merz wurde bereits gegen 4 Uhr morgens über die Militärschläge informiert von Israels Ministerpräsident Netanyahu. Merz erklärte, Israel habe das Recht, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürger zu verteidigen. Die Bundesregierung ruft aber beide Seiten dazu auf, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen können. Ähnlich äußert sich Außenminister Wadephul, der gerade in Kairo ist. Der Iran habe es sich zur Aufgabe gemacht, Israel zu vernichten. Das iranische Nuklearprogramm sei eine Bedrohung für die gesamte Region, insbesondere für Israel.
Die EU hat den unbürokratischen Schutz für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein weiteres Jahr verlängert. Die Innenminister der Mitgliedsländer haben einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission einstimmig angenommen. Ukrainerinnen und Ukrainer können damit weiter ohne Asylverfahren Schutz bekommen. Bei dem Treffen in Luxemburg gab es teils deutliche Kritik an Deutschlands Grenzkontrollen. Luxemburgs Innenminister verwies auf lange Staus für Pendler und weniger Besuche von Luxemburgern in Deutschland. Die Kontrollen widersprechen nach seinen Worten dem Spirit von Schengen. Ähnlich äußerten sich die Minister Polens, Frankreichs und Spaniens. Ab dem kommenden Jahr haben Grundschulkinder einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Die Bundesländer wollen, dass die Kommunen die Umsetzung flexibel gestalten können. Der Bundesrat hat mehrheitlich beschlossen, einen entsprechenden Gesetzentwurf beim Bundestag einzubringen. Dieser sieht vor, dass der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Ferienzeit nicht nur durch kommunale Schulträger erfüllt werden kann, sondern auch durch andere Träger, zum Beispiel Jugendhäuser, Sportvereine oder Jugendgruppen. Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien ist einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Die Experten erhoffen sich davon Erkenntnisse über die Ursache des Unglücks. Nach neuesten Angaben der Polizei wurden bei dem Absturz gestern in Ahmedabad 241 Insassen des Flugzeugs und mindestens 24 Menschen am Boden getötet. Aus Neu-Delhi, Peter Hornung.
Am Morgen war Indiens Premierminister Narendra Modi an der Unfallstelle, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Zuvor hatte er ein Krankenhaus besucht, in dem Opfer der Katastrophe behandelt werden. Verletzte, die sich auf dem Gelände aufgehalten hatten, auf das die Boeing gestern abgestürzt war, aber auch den einzigen überlebenden Passagier, einen Briten mit indischen Wurzeln. Der Mann wurde nur leicht verletzt, er hat Verbrennungen an einer Hand. In der Rechtsmedizin versucht man derzeit, die Toten anhand der DNA zu identifizieren. Indischen Medien zufolge denkt die betroffene Fluglinie Air India inzwischen darüber nach, alle Maschinen vom Typ 787 Dreamliner zunächst am Boden zu lassen.
Experten sehen die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rechnet mit einem Wachstum von 0,3% im laufenden und 1,7% im nächsten Jahr. Die aktuelle Vorhersage liegt nah an der Prognose anderer Forschungsinstitute. Größter Treiber der Konjunktur ist demnach das Investitionspaket für Infrastruktur der Bundesregierung. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend viel Sonne und blauer Himmel. aktuell in Berlin-Adlershof 24 und in Wannsee 25 Grad, in Eberswalde 23 und in Fürstenwalde 26 Grad. Nachts vielfach klar, 15 bis 9 Grad. Morgen durchgehend sonnig, 27 bis 31 Grad. Am Sonntag dann Höchstwerte um 33 Grad, am Nachmittag teils kräftige Schauer und Gewitter. Die Zeit 17.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sabine Dahl ist weiterhin für Sie im Studio. Zunächst ein Eröffnungsschlag, wie es der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu genannt hat. Und seit heute Mittag unserer Zeit rollt die zweite Angriffswelle. Israel hat den Iran angegriffen, erst in der vergangenen Nacht und jetzt am helllichten Tag. Iran hat zurückgeschlagen, hat bestimmt 100 Raketen geschickt, aber die Geschosse sind am Iron Dome am israelischen Luftabwehrsystem gescheitert. Was jetzt ganz aktuell passiert, das kann uns Jan-Christoph Kitzler, Korrespondent im Studio Tel Aviv, sagen. Herr Kitzler, laufen die Angriffe noch?
Ja, es gibt immer weiter Angriffe. Das israelische Militär hat auch alle darauf eingestellt, dass das mindestens mal ein paar Tage lang geht. Das Ziel ist ja unter anderem, das iranische Atomprogramm zu zerstören. Das ist ziemlich tief zum Teil in der Erde eingegraben. Da muss man mehrfach und sehr schwere Bomben abwerfen. Das wird dauern. Und dann geht es natürlich auch darum, dass man dort erstmal aus militärischer Sicht die Lufthoheit bekommt. Deswegen hat man ziemlich viel Zeit darauf verwendet, iranische Luftabwehr auszuschalten. Und deswegen werden die Angriffe noch länger dauern.
Und Sie, also ich kann Sie sehr gut verstehen, aber Sie sitzen im Bunker.
Ich sitze in einem Schutzraum. Es ist hier aber jetzt die Warnung aufgehoben worden. Die Menschen müssen sich nicht mehr in der Nähe von Schutzräumen aufhalten. Aber natürlich rechnen die Menschen hier mit einem Angriff, mit einem Gegenschlag aus dem Iran. Es gab ja auch schon ein paar Drohnen, die auf den Weg gebracht wurden. Die wurden abgefangen. Die haben Israel gar nicht erreicht. Aber alle rechnen damit, dass das passiert. Es gibt hier auch jetzt Anordnungen vom sogenannten Heimatfrontkommando. Die sagen also, öffentliche Veranstaltungen sind ausgesetzt. Die Menschen kaufen hier jetzt Vorräte ein, um sich für die nächsten Tage zu waffnen. Denn irgendwas aus dem Iran wird kommen, damit rechnen hier die meisten.
Was hat Israel mit seinen Angriffen in Iran erreicht?
Also nach allem, was man hört, hat man weitgehende Lufthoheit in Teilen des Landes. Das heißt, die Luftabwehr wurde ausgeschaltet. Man hat es geschafft, auch Führungskräfte zu töten. Auch das war ein Ziel. Also zum Beispiel den Chef der Revolutionsgarden und den Generalstabschef der iranischen Armee. Das sind wichtige Leute, auch Wissenschaftler, wichtige Wissenschaftler für das Atomprogramm wurden offenbar getötet. Auch das ist zum Teil bestätigt worden. Das ist aus israelischer Sicht schon mal ein Erfolg. Und das zeigt auch eben den Aufwand, der da betrieben wurde. Das Ganze wurde von langer Hand vorbereitet. Da wurden Ziele identifiziert. Es gab aber offenbar auch Agenten, die im Iran selber operiert haben, die von dort aus Drohnen abgeschossen haben und dort auch Ziele angegriffen haben. Und jetzt geht es eben darum, tatsächlich das Atomprogramm zu zerstören. Das ist ja das, was von Israel als größter Bedrohung angesehen wird, nämlich die Fähigkeit des Iran, tatsächlich eine eigene Atombombe zu bauen. Da sagt uns hier das Militär, da stand der Iran ganz kurz davor und deshalb musste man jetzt einschreiten. Diese Angaben lassen sich nicht überprüfen, aber es gab auch tatsächlich sehr kritische Stimmen, zum Beispiel von Seiten der Internationalen Atomenergiebehörde.
Also kritische Stimmen, was das Atomprogramm Irans angeht.
Die haben gesagt, dass sich tatsächlich Iran nicht an die Vereinbarung oder Verpflichtung, Atomwaffen nicht zu verbreiten, gehalten hat und dass man sozusagen ja auch sehr weit ist mit der Anreicherung von waffenfähigem Uran. Das ist das, was da gekommen ist. Und dann gibt es immer wieder natürlich auch die Frage, Iran sagt immer, wir haben dieses Programm nur zur zivilen Nutzung, aber warum braucht man dann so viel waffenfähiges Uran? Da sagen natürlich alle, das ist eigentlich das Ziel, dass eigentlich eine Atomwaffe, eine Atombombe gebaut werden soll. Und die wäre dann und ist eine tatsächliche Drohung für Israel.
Diese Angriffe wirken sehr gut vorbereitet, die israelischen Angriffe. Ist das so, Herr Kitzler?
Ja, das ist so. Wir bekommen jetzt immer mehr Details. Offenbar wurde das lange abgesprochen. Es gibt auch lange Operationen des Geheimdienstes, des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad im Iran offenbar, die das vorbereitet haben. Und zur Vorbereitung gehört natürlich auch die Abstimmung. Also die USA haben sich heute ziemlich zurückhaltend geäußert. Erst hat Rubio, der Außenminister, gesagt, wir sind daran nicht beteiligt. Donald Trump, da klang das schon so ein bisschen anders. Der hat die Angriffe von israelischer Seite regelrecht gefeiert und hat gesagt, naja, da könnte noch mehr kommen. Die Abstimmung mit den USA, die ist wirklich entscheidend, denn ohne die USA geht's nicht. Die schicken jetzt nochmal zwei zusätzliche Kriegsschiffe in die Region. Die können auch noch weitere Raketen abfangen. Also die verstärken auch ihre Präsenz hier.
Und Sie sagen, also die Menschen versorgen sich jetzt mit dem Nötigsten in Israel und werden auch so halbwegs angewiesen, geht nicht so weit weg vom Bunker. Weiß die israelische Regierung die Bevölkerung hinter sich?
Also es gibt ja viel Kritik an der israelischen Regierung durch die Bevölkerung. Das hat mit dem Krieg im Gazastreifen zu tun und mit den Angriffen auf den Rechtsstaat in Israel. Das wird sehr stark kritisiert. Da gehen Menschen auf die Straße. Aber tatsächlich, wenn man die Israelis fragt, dann ist eine große Mehrheit dafür, die sagen, dieser Schlag gegen den Iran, das ist richtig, denn damit wird eine Bedrohung, die viele Menschen hier im Kopf haben, tatsächlich eliminiert. Die Tatsache, dass der Iran tatsächlich eine Atombombe hat, das ist unvorstellbar, denn das Regime in Teheran, das will tatsächlich Israel vernichten, das hat es mehrfach gesagt. Und da sind ziemlich viele Israelis oder die allermeisten auf einer Linie mit dem, was Benjamin Netanyahu, der Premierminister, sagt. Der verkauft sich ja immer als Mr. Sicherheit und das tut er eben auch jetzt mit einigem Erfolg bisher.
Dann bitte geben Sie gut auf sich acht. Jan-Christoph Kitzler war das, unser Korrespondent im Studio Tel Aviv mit den aktuellen Entwicklungen in Israel. Und die Reaktionen aus den USA, die hat er ja eben schon mal kurz angetippt, aber da hören wir mal unseren Korrespondenten in Washington, Ralf Borchert.
US-Präsident Donald Trump forderte den Iran auf, jetzt noch einer Verhandlungslösung zuzustimmen und ein Abkommen zu seinem Atomprogramm abzuschließen. In seinem Online-Dienst Truth Social schrieb Trump wörtlich: Iran muss einen Deal eingehen, bevor nichts mehr übrig ist. Trump drohte, die nächsten bereits geplanten Angriffe würden noch brutaler sein. Zur Effektivität der bisherigen israelischen Angriffe sagte Trump nach Angaben des Senders ABC, diese sei ausgezeichnet gewesen. Iran sei so hart getroffen worden, wie man nur getroffen werden könne. Ursprünglich sollten die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran am Sonntag im Oman fortgesetzt werden. Experten gehen nun davon aus, dass die militärische Eskalation eine Verhandlungslösung unmöglich gemacht hat. Der demokratische Senator Tim Kaine sagte CNN, er sei schockiert, dass der israelische Premier Benjamin Netanyahu die Entscheidung zum Angriff auf den Iran getroffen habe, bevor alle Optionen für eine Verhandlungslösung ausgelotet worden seien. Aus US-Sicht ist nun eine von vielen offenen Fragen, ob die USA durch Vergeltungsangriffe des Iran oder verbündeter Milizen auf US-Truppen in der Region direkt in die militärische Eskalation hineingezogen werden.
Reaktionen aus Washington hat zusammengefasst unser Korrespondent Ralf Borchert.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Jetzt ist es 17.12 Uhr. Das Center am Potsdamer Platz in Berlin, früher Sony Center genannt, das wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Der Ort hat viel erlebt, Filmpremieren, Museumseröffnung, Restauranteröffnung, aber die Kinos und die Restaurants wurden dann noch wieder geschlossen. Das Sony Center oder das Center am Potsdamer Platz, wie es jetzt heißt, wird gerade umgebaut. RBB 24 Inforadio-Reporter Yasser Speck hat jemand getroffen, der das alles in den vergangenen 25 Jahren miterlebt hat.
Seit fast 25 Jahren ist das hier Thorsten Wolfs Alltag.
Oh, was fand er neu? Sind wir bei 2? 2 mal die Rostbratwürstchen neu, Walnussbecher rufe ich ab.
Wolf arbeitet seit 2001 in der Küche des Lindenbräu. Das Restaurant liegt mitten im Center am Potsdamer Platz. Er hat die goldenen Zeiten des Centers hautnah miterlebt.
Internationalen Flair, roter Teppich, viele Touristen, die sich das angeguckt haben. Also meine Highlights war Terminator mit Arnold Schwarzenegger und Man in Black mit Will Smith. Ach, Herr der Ringe war noch und Troja war noch. War dann auch Brad Pitt da.
Weltberühmte Filmstars kamen ins Sony Center zu Filmpremieren. Sie alle liefen nur wenige Meter am Restaurant Lindenbräu vorbei. Das Restaurant, in dem sich Thorsten Wolf in diesen Jahren in der Küchenhierarchie nach oben brutzelt.
Und dann habe ich am 1.1. angefangen, ganz normal als Koch, dann Postenchef in der Küche, dann Sous-Chef und nachdem unser Küchenchef gegangen ist, dann Küchenchef.
Nach dem Fall der Mauer war das Areal am Potsdamer Platz eine riesige Brache. Der Architekt Helmut Jahn erweckte es mit dem von ihm designten Sony Center wieder zum Leben. Im Jahr 2000 wurde es fertig. Der Mittelpunkt des Centers ist das bekannte lichtdurchflutete Forum mit dem markanten silbrig schimmernden Zeltdach. Es ziehen Restaurants, Büros, Wohnungen, Museen und Kinos ein. Viel ist davon über die 25 Jahre nicht geblieben.
Naja, es hat sich viel verändert, sag ich mal so, weil es war ja so, dass zum Anfang eben ein Kino war. Dann hat der Kino zugemacht und dann war es sehr ruhig auf dem Platz, muss man wirklich sagen. Und dann fingen ja schon die Umbaumaßnahmen an. Aber das ist schade, dass der Kino nicht mehr da ist.
Die Kinos sind zu. Vom Glamour der Nullerjahre ist nicht mehr viel geblieben. Sony Center heißt es schon seit einigen Jahren nicht mehr. Der neue Name? Das Center am Potsdamer Platz. Einen neuen Eigentümer gibt es auch. Derzeit wird das Areal für mehrere hundert Millionen Euro umgebaut. Es soll ein moderner Bürocampus entstehen. Das Lindenbräu mit seiner zünftigen Kost soll aber bleiben. Allerdings bald ohne Thorsten Wolf.
Ist ja nicht mehr so lange. Ich habe ja bald Rente. Mach hier bis zur Rente und dann wohlverdienter Ruhestand, denke ich mal.
Dann muss wer anderes die Küche im Lindenbräu leiten und erlebt vielleicht ähnlich spannende 25 Jahre, so wie die von Thorsten Wolf.
Das Center am Potsdamer Platz, das ehemalige Sony Center, wird 25 Jahre alt. Reporter Jasser Speck war dort.
RBB 24 Inforadio Sport.
Es ist das Highlight im europäischen Vereinshandball. Seit 2010 findet das Champions League Final Four Turnier der Männer in Köln statt. Die Arena ist ausverkauft. Jeweils 20.000 Zuschauer werden morgen und übermorgen live dabei sein, wenn mit Magdeburg und Berlin gleich zwei deutsche Teams nach Europas Handballkrone greifen. Die Berliner haben richtig viel Lust aufs Gewinnen, obwohl... Haben Sie, Sportreporter Daniel Neuhaus?
Die Füchse kommen schwerelos nach Köln.
Der ganz große Druck ist erstmal abgefallen. Der schwierigste Titel in meinen Augen im Welthandball ist gewonnen, die deutsche Meisterschaft. Deswegen ist man jetzt schon erstmal erleichtert, auch wir natürlich.
Sagt Berlins Sportvorstand Stefan Kretschmer. Am vergangenen Wochenende haben die Füchse Berlin die erste Meisterschaft ihrer Vereinsgeschichte eingetütet. Jetzt soll der erste Champions League-Titel folgen.
Wir haben uns fürs Final Four qualifiziert. Und wenn wir schon mal da sind, dann können wir es auch gewinnen.
Die Feierfüchse aus Berlin würden ihre Meisterparty am liebsten verlängern. Doch erstmal ist Arbeit angesagt. Im Halbfinale gegen den französischen Vertreter aus Nantes. Den Außenseiter bei diesem Final Four. Doch was heißt das schon, Stefan Kretschmer?
Das ist das Final Four der Champions League und oft hat man schon gesehen, dass auch der Underdog oder der vermeintliche Underdog dieses Turnier gewinnen kann.
Füchse-Trainer Jaron Sievert geht die Aufgabe selbstbewusst an.
Wir rennen die Gegner meistens kaputt und spielen auch einen sehr, sehr attraktiven Handball. Das sind die Zutaten am Finalwochenende bei so einem Final Four, um einen Sieg zu spielen.
Im Finale könnte es dann zum deutschen Traumduell gegen den SC Magdeburg kommen. Wenn die Magdeburger ihre Mammutaufgabe im Halbfinale auch erfolgreich lösen können. Der Gegner, Rekordsieger und Titelverteidiger FC Barcelona.
Wir reden jetzt hier über das größte Vereinshandballturnier der Welt. Ne? Die vier Mannschaften, die da dabei sind, die haben es verdient und die haben auch alle die Möglichkeit, die Champions League zu gewinnen. Deswegen war das Los auch völlig egal. Aber vom Klang und vom Sound ist halt der FC Barcelona mal was ganz Besonderes.
Und Barcelona ist ein Gegner, der Magdeburg und Trainer Bennett Wiegert liegt. Vor zwei Jahren besiegten die Magdeburger Barcelona im Halbfinale und holten am Tag danach den Champions-League-Titel.
Sieg für den SCM! Der Sportclub Magdeburg ist Champions-League-Sieger im Handball. Was für ein Tag! Der größte Triumph der Magdeburger Vereinsgeschichte.
Magdeburg und Berlin in Köln. Zwei deutsche Teams wollen ihrer Geschichte an diesem Wochenende das nächste große Highlight hinzufügen. Den Sieg beim Champions-League-Final Four 2025.
Und wir übertragen das Halbfinale morgen ab 15 Uhr gegen Nantes live und in voller Länge aus Köln hier im RBB 24 Inforadio. Und sollten die Füchse ins Finale kommen am Sonntag, dann übertragen wir am Sonntag natürlich auch live ab 18 Uhr hier im RBB 24 Inforadio.
Werbung. Das hier ist ein Dankeschön an alle, die bei ihrer Küche nur mit dem Besten zufrieden sind. An alle, die preisbewusst sind, aber auch Wert auf besten Service legen. Und an alle, die immer noch jeden Morgen eine Gänsehaut bekommen, wenn sie ihren ersten Kaffee in ihrer Küche von Küchenaktuell genießen. Küchenaktuell, Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Vereinbare heute noch deinen Beratungswunschtermin, egal ob online bei dir zu Hause oder in einem unserer 17 Fachmärkte. Küchen aktuell.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Ja, und Patrick Buchmüller hat wirklich einen ungewöhnlichen Verkehrsservice.
Ja, erstmal ein Hinweis für Erkner, Woltersdorf und Grünheide. Auf dem Flakensee brennen mehrere Motorjachten. Bitte halten Sie wegen des Rauchs Fenster und Türen geschlossen. Vorsicht auf der östlichen A10 Richtung Dreieckbahn. Zwischen Marzahn und Hohenschönhausen gibt's Schlaglöcher auf der Fahrbahn.
Langer Baustellenstau auf der westlichen A10 zwischen Dreieckwerder und Leest, aktuell 45 Minuten plus in Richtung Dreieck Havelland, und in Richtung Dreieckwerder zwischen Potsdam Nord und Vöben plus 20 Minuten. Auf der südlichen A10 in Richtung Dreieck Spreeau ist nach einem Unfall zwischen Genshagen und Rangsdorf eine Spur blockiert, hier 30 Minuten plus. Die A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Fehr-Berlin und Kremmen, hier müssen Sie nach einem Unfall 30 Minuten mehr einplanen. In Berlin läuft es wieder deutlich besser. Auf dem Stadtring stockt es noch in beiden Richtungen zwischen Dreieck Charlottenburg und Schmargendorf. Auf der A113 stockt es stadtauswärts von der Spätstraße zum Tunnel Rudower Höhe.
17.20 Uhr, 20 nach 5. Guten Tag.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sabine Dahl im Studio. Ausnahmezustand, sofort in den Bunker. Das war die Ansage an die israelische Bevölkerung in der vergangenen Nacht. Israel hat seinen Erzfeind Iran angegriffen, um einem Schlag der Iraner zuvorzukommen, so sagt es die israelische Regierung. Mehr jetzt in den Nachrichten mit Patrick Buchmüller.
Israel hat weitere Ziele im Iran angegriffen. Nach Angaben des Militärs waren mehr als 200 Kampfflugzeuge im Einsatz. Aus mehreren Städten wurden Explosionen gemeldet. Auch die Atomanlage Natanz war wieder Ziel. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Nach israelischen Angaben haben die Angriffe die Zerstörung des iranischen Atomprogramms zum Ziel. Es wurden aber offenbar auch Teile der iranischen Luftabwehr getroffen, sowie ranghohe Vertreter des Regimes getötet. Die Menschen in Israel bereiten sich derweil auf angekündigte iranische Gegenschläge vor. Viele haben sich mit Vorräten eingedeckt. Der Luftraum ist nach wie vor geschlossen. Der Flughafen in Tel Aviv hat den Betrieb eingestellt. Israels Politik und Militär sprechen von einem Angriff in letzter Minute, um zu verhindern, dass der Iran Atomwaffen baut. Das Land hatte stets den rein zivilen Zweck des Atomprogramms betont. Daran hatte es aber zuletzt immer größere Zweifel gegeben. Auch die internationale Atomenergiebehörde hatte dem Iran vorgeworfen, seine Verpflichtungen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen zu verletzen.
Die gegenseitigen Angriffe führen in beiden Ländern zu Einschränkungen. Israel hat den Notstand ausgerufen, das öffentliche Leben steht weitgehend still. Die Menschen wurden aufgefordert, in der Nähe von Bunkern zu bleiben oder in öffentlichen Gebäuden wie Schulen Schutz zu suchen. Außerdem wurden weltweit alle israelischen Botschaften und Konsulate geschlossen. Der Iran hat laut der staatlichen Nachrichtenagentur INSA landesweite Internetsperren angeordnet. Sie sollten erst bei einer Rückkehr zur Normalität aufgehoben werden, heißt es. Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,74%. Der Bundesrat hat am Vormittag einer entsprechenden Rechtsverordnung zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Die Anhebung war noch von der vorherigen Bundesregierung auf den Weg gebracht worden. Die Bundespolizei hat eine Zwischenbilanz zum temporären Waffenverbot an mehreren Berliner Bahnhöfen gezogen. Sie wertet den Einsatz bislang als erfolgreich. Mario Bartsch, RBB 24.
In den ersten 2 Wochen des Waffenverbots wurden laut Bundespolizei rund 2000 Menschen an den Bahnhöfen kontrolliert. Bei 136 seien gefährliche Gegenstände sichergestellt worden. Ein Verstoß gegen das Waffenverbot habe in 79 Fällen vorgelegen. Unter anderem seien mehr als 80 Messer und über 30 Reizstoffe sichergestellt worden. Bei den Kontrollen deckten die Beamten demnach auch knapp 220 weitere Straftaten auf. In 22 Fällen konnten außerdem offene Haftbefehle vollstreckt werden. Das Waffenverbot gilt noch bis zum 30. Juni und umfasst zum Beispiel Messer, Reizgas und Schusswaffen aller Art. Es gilt unter anderem an den Bahnhöfen Alexanderplatz, Südkreuz und Hauptbahnhof.
Der Berliner Senat will noch in diesem Monat ein dauerhaftes Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr beschließen. Es soll dann an allen Bahnhöfen gelten. Das trockene Frühjahr hat dazu geführt, dass die Spree an einigen Stellen nur noch etwa halb so viel Wasser führt wie im langjährigen Mittel. Das geht aus einem Bericht der Berliner Senatsumweltverwaltung hervor. Auch der Durchfluss der oberen Havel am Pegel Borgsdorf lag fast 50% unter dem Durchschnitt. Rolf Grünewald, RBB 24.
Allein von Februar bis April gab es fast ein Drittel weniger Niederschlag als normal. Auch der Mai war wieder deutlich zu trocken. Dadurch ist der Boden bis in 80 Zentimeter Tiefe stark ausgetrocknet. Vor allem die Stadtbäume haben unter der Dürre zu leiden. Der Untersuchung zufolge gibt es in einigen Regionen erst ab 90 bis 100 Zentimeter Bodentiefe eine teils ausreichende Wasserversorgung. Das mache vielfach Bewässerungen, vor allem für junge Bäume, nötig.
In den USA sind für das Wochenende zahlreiche Demonstrationen gegen US-Präsident Trump angekündigt. Wie der Sender CNN berichtet, sind allein morgen mehr als 1.900 Kundgebungen geplant. Die Proteste sollen in nahezu allen Bundesstaaten stattfinden, beispielsweise auch in Washington. Dort findet am selben Tag eine große Militärparade anlässlich des 250. Gründungstages des US-Heeres statt. In Los Angeles und vielen anderen Städten demonstrieren bereits seit Tagen Menschen gegen Trumps harten Migrationskurs und Abschieberazzien. Die US-Regierung hat deshalb 4000 Soldaten der Nationalgarde mobilisiert. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend viel Sonne und blauer Himmel. Aktuell in Berlin Adlershof 24 und in Wannsee 25 Grad, in Eberswalde 23 und in Fürstenwalde 26 Grad. Nachts vielfach klar, 15 bis 9 Grad. Morgen durchgehend sonnig, 27 bis 31 Grad. Die Zeit 17.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Sabine Dahl, ich grüße Sie. Ja, was ist da los im Nahen und Mittleren Osten? Kurz vor Tagesanbruch in Iran, Explosionen im ganzen Land. Israel hat den Iran angegriffen. Eine wichtige Atomanlage wurde getroffen, hochrangige Wissenschaftler getötet, ebenso Militärkommandanten, teilt das israelische Militär mit. Und die nächste Angriffswelle von Israel auf Iran rollt immer noch. Fragen wir nach bei unserem Korrespondenten Benjamin Weber, der von Istanbul in der Türkei aus über Iran berichtet. Herr Weber, hat Iran alle diese Einschläge bestätigt?
Also der Iran hat auf jeden Fall viel davon bestätigt. Also sie haben jetzt nicht den Versuch unternommen, irgendwas zu verschleiern. Masoud Pezeshkian, der Präsident des Iran, hat sich vorhin vor die Presse gestellt und hat gesagt, heute Nacht ist ein furchtbarer Tag. Sie haben Militärkommandanten getötet, sie haben Atomwissenschaftler getötet und viele zivile Opfer sind auch zu beklagen. Also da ist man relativ offen, und auch was die Atomanlagen angeht. Natanz ist ja getroffen worden, relativ heftig getroffen worden von verschiedenen Angriffswellen. Das ist eine Atomanlage nördlich von Isfahan. Und da sagt auch die iranische Atombehörde relativ transparent, dass man da Schäden zu verzeichnen hat. Bisher ist aber offensichtlich noch keine Radioaktivität ausgetreten. Also ja, der Iran versucht nicht irgendwas zu verschleiern, sondern geht recht offen damit um.
Iran hat reagiert, hat umgekehrt Israel angegriffen. Mit welchem Erfolg?
Mit bislang überschaubarem Erfolg. Es sind ja offensichtlich 100 Drohnen ungefähr heute Mittag in Richtung Israel losgeschickt worden, die dann aber alle laut israelischen Medien abgefangen worden sind. Die haben Israel nicht erreicht. Die Iraner haben später auch das dementiert und haben gesagt, das stimmt überhaupt nicht, diese Drohnen hat es nie gegeben. Es gibt allerdings Social-Media-Videos aus dem Irak, die diese Drohnen am Himmel zeigen, wie sie auf dem Weg nach Israel sind. Und die Sicherheitskreise, die das dann sozusagen indirekt oder anonym, sage ich mal, dementiert haben, haben gesagt, der richtige Gegenschlag, der kommt erst noch.
Israel nennt es einen Präventivschlag gegen das iranische Atomprogramm. Wie weit ist Iran bei der Herstellung von waffenfähigem Uran?
Ja, also der Iran hat laut der Internationalen Atomenergiebehörde zuletzt etwa 400 Kilogramm Uran in seinen Besitz gebracht, was auf 60% angereichert ist. Für Atomwaffen braucht man auf 90% angereichertes Uran, aber der Step zwischen 60 und 90 ist relativ klein. Wenn man das dann erreicht hat, von da aus ist es dann nochmal, muss man dann die Waffen bauen und die Flugsysteme irgendwie, also es hätte auch noch ein bisschen gedauert. Das heißt also, der Iran war nah dran, aber jetzt nicht so, dass man sagen könnte, sie hätten morgen Israel mit den Atomwaffen angreifen können. Das also zum Thema Präventivschlag. Es sah auch in den letzten Tagen und Wochen jetzt nicht so aus, als hätte Iran irgendein Interesse daran, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten Israel anzugreifen. Von daher ist ein Präventivschlag aus meiner Perspektive so ein bisschen dick aufgetragen, wenngleich natürlich ich jetzt nicht damit das Atomprogramm kleinreden will, denn die internationale Atombehörde und die internationale Community hatten ja alle große Sorge, warum reichern die so viel Uran an, was wollen die damit? Das, was sie sagen, Atomkraftwerke betreiben, macht überhaupt keinen Sinn, dafür ist es viel zu hoch angereichert. Also das ist schon sehr verdächtig gewesen.
Und was wird nun passieren? Sie haben eben gesagt, dass die iranische Führung gesagt hat, na, der große Angriff, der kommt erst noch. Was kann das also sein? Vielleicht auch von den Houthi-Rebellen im Jemen oder von der Hisbollah im Libanon? Das sind ja alles Verbündete des Iran.
Ja, diese Verbündete, die gibt es in der Tat. Die sind da ja aber geschwächt eigentlich auch aus den letzten Monaten. Also Israel zum Beispiel hat die Hisbollah ja sehr dezimiert im Libanon, auch wenn es da heute offenbar zumindest Drohungen gegeben hat von Hezbollah und Raketenalarm in Israel. Ich denke eigentlich eher, wenn es einen Gegenschlag gibt, dann kommt er aus Iran selber. Die Iran hat sehr viele Raketen, ballistische Raketen, Marschflugkörper und so viele auch, wenn sie die gleichzeitig abschießen, dass dann auch dieser Raketenschirm in Israel theoretisch überwunden werden könnte. Frage ist natürlich, werden sie das tun? Denn das würde ja wiederum eine Eskalation sozusagen nach sich ziehen, die der Iran eigentlich nicht wollen kann in dieser verwundbaren Lage. Präsident Trump hat gesagt, der Iran solle für die geplanten Atomgespräche am Sonntag einfach weiter verhandeln. Dass die aber jetzt nach diesen krassen Angriffen heute sich einfach wieder so an den Verhandlungstisch setzen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also von daher schwer zu sagen, aber aus meiner Perspektive ist die Lage in der Region so labil und so fragil, dass ein großer Krieg, auch wenn ihn am Ende eigentlich niemand will, nicht ausgeschlossen werden kann.
Sagt unser Korrespondent Benjamin Weber, der von Istanbul aus in der Türkei über Iran berichtet. Und weil wir ja sehr viel über militärische Strategien und so weiter sprechen, was hat Israel vor, was hat Iran vor, da mag ich Ihnen gerne das Interview mit einem Militärexperten ans Herz legen. Das habe ich vorhin geführt und wir wiederholen es nochmal um 17.45 Uhr. Der hat da noch nähere Erkenntnisse, was Israel wohl mit diesen Angriffen in Iran bezweckt. Der neue Bundesaußenminister Johann Wadephul von der CDU, der ist ja im Moment gerade im Nahen Osten. Nach den israelischen Angriffen auf den Iran muss der CDU-Politiker seine Reisepläne jetzt ändern. Das berichtet unsere Korrespondentin in Kairo, Christina Nagel.
Der Angriff verändert alles, logistisch, aber auch inhaltlich. Viele Länder, die auf der Reiseroute des Ministers lagen, haben ihre Lufträume gesperrt. Das Thema Gaza rückt erneut in den Hintergrund. Dabei sei die Lage dort katastrophal. Das Vorgehen Israels sei logisch nicht zu erklären und mit nichts zu rechtfertigen, betonte der ägyptische Außenminister Abdel Atti. Er würde sich von der Bundesregierung gerade aufgrund der besonderen Beziehungen wünschen, auf Israel einzuwirken. Auch um klarzumachen, dass Gewalt nur zu weiterer Gewalt führe. Dabei gehe es auch darum, dass die Menschen den Glauben an internationales Recht nicht verlieren. Der deutsche Außenminister reagierte verständnisvoll, betonte aber, er sehe sich nicht in einer komplizierten Lage. Vielmehr arbeite man gemeinsam an einer Lösung für die Krisen in der Region.
Das sagt Deutschlands Außenminister Johann Wadephul. Der ist halt im Moment gerade ausgerechnet im Nahen Osten unterwegs. Hier ist das RBB 24 Inforadio, 17.32 Uhr. Ich habe einen dringenden Verkehrshinweis. Vorsicht auf der A13 Richtung Berlin. Zwischen Mittenwalde und Rago liegen Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Achtung auf der A13 zwischen Mittenwalde und Rago. Ganz anderes Thema jetzt. Masken, Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel. Ganz am Anfang der Corona-Pandemie waren das ja alles Mangelprodukte. Schon gibt es neue Coronavirus-Varianten und die Frage ist, wie gut sind wir für den Fall einer möglichen neuen Pandemie vorbereitet. Damit beschäftigt sich eine Enquete-Kommission des Brandenburgischen Landtages. Mehr von rbb24 Landespolitik-Reporter Thorsten Südow.
Der Mangel an Masken und jeder Form von Schutzausrüstung wie zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 dürfe sich nicht wiederholen, fasst Holger Rostek von der Kassenärztlichen Vereinigung in Potsdam vor der Corona-Enquete-Kommission zusammen. Bundes- und Landesregierung müssten Beschaffung und Lagerung schultern.
Wir müssen sicherstellen, dass für die nächste Pandemie oder Krise, die wir haben, die persönliche Schutzausrüstung mit Masken, Kitteln und so weiter wirklich sichergestellt ist, auch für Desinfektionsmittel. Und wir müssen auch diesmal an Medikamente denken. Da reicht eine Vorratshaltung im Regelfall nicht alleine aus, sondern wir müssen auch an die Lieferketten denken, weil eine Pandemie dauert länger als 2-3 Monate. Das ist eine staatliche Aufgabe und wie wir gehört haben, scheint die im Moment nicht zu funktionieren und das überrascht uns doch sehr.
Die tägliche Motivation und das Können von etwa 30.000 Ärzten und Pflegekräften in den 54 brandenburgischen Krankenhäusern und knapp 3.300 Arztpraxen habe dazu beigetragen, viele Leben in der Corona-Zeit zu retten, erklären Mediziner vor der Kommission. Um für eine nächste Pandemie besser gerüstet zu sein, sollten jetzt bauliche Veränderungen ins Auge gefasst werden, sagt Professor Oliver Ritter vom Universitätsklinikum Brandenburg.
Wenn mal wieder ein Krankenhaus oder ein Krankenhausflügel neu gebaut wird, würden wir uns wünschen, dass das so gedacht wird, dass man da Isolationsmöglichkeiten hat, aber da gehören eben nicht nur die Einzelzimmer dazu, sondern im Prinzip auch meinen ganzen Flügel mit einer eigenen auf Notwendigkeit freischaltbaren Rettungsstelle, IMC, Röntgenabteilung etc. und Vorräte. Das ist im normalen Krankenhausalltag schon schwierig, aber da ist es dann doppelt schwierig.
Eine Erkenntnis aus den Pandemietagen sei, bei künftigen Eindämmungsentscheidungen konsequent eine Schaden-Nutzen-Abwägung zu treffen, fordern mehrere Teilnehmer des Fachgesprächs. Das zeitweilige Besuchsverbot in Altenpflegeeinrichtungen sollte sich nicht wiederholen, so Stefanie Fritsche, Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes Niederlausitz mit Heimen in Cottbus und Peitz.
Ich denke, wir sind uns hier einig, dass es notwendig war, aber künftig vermieden werden soll, dass es Kontakt- und Besuchsverbote gibt. Das war das größte Problem, was wir mitzustemmen hatten. Es sollte künftig mitgedacht werden, dass Isolationsmaßnahmen mit Abstand und so weiter einfach besser vorgehalten können. Das ist für uns eine Herausforderung, auch in künftigen Bauprojekten zu gucken, dass wir dort besser agieren können.
Mediziner, Pflegedienstbetreiber und Vertreter von Landesbehörden forderten heute in Potsdam, jährliche Treffen im Land Brandenburg zu organisieren, um sich über ein abgestimmtes Vorgehen im Pandemiefall zu verständigen.
Der Bericht aus Potsdam war von Thorsten Südow.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
17:55 jetzt und damit wieder zurück zu Israels Angriffen auf iranische Atom- und Militäranlagen. Viele halten jetzt den Atem an, was da wohl noch alles passieren kann. Und auch die Börsen haben reagiert. Der Ölpreis ist schon mal hochgegangen. Wirtschaftsreporterin Bianca von der Au fasst die ersten Reaktionen am Finanzmarkt zusammen.
Mit dem Angriff Israels auf den Iran hatten wohl nur wenige Börsenprofis vorab gerechnet. Ein Marktbeobachter kommentierte, insgesamt sei die Gefahr eines Krieges im Nahen Osten das meist unterschätzte Risiko gewesen. Marktanalyst Jochen Stanzel vom Broker CMC Markets glaubt, dass viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt worden seien.
Es ist auch noch sehr viel unbekannt zu diesem Zeitpunkt, aber Informationen aus israelischen Medien zufolge könnten die Kampfhandlungen 2 Wochen dauern und das ist so ein bisschen eine Perspektive, wo man jetzt erstmal nicht mehr planen kann, wo Unsicherheit an der Börse herrscht. Und das ist immer etwas, was typischerweise mit Kursverlusten, mit hohen Schwankungen dann auch einhergeht.
Entsprechend sensibel reagierten die Börsenkurse. Weltweit gingen die Aktienmärkte in die Knie. Auch der DAX startete mit fast 1,5% Minus in den Handel. Ganz anders die Reaktion am Ölmarkt. Unmittelbar nach der Nachricht des militärischen Angriffs auf den Iran schoss der Ölpreis in die Höhe. Zeitweise also um 12%. Hintergründe erklärt Andreas Goldtau von der Uni Erfurt.
Was es letztendlich bedeutet, ist, wie wichtig der Ölmarkt den Nahen und Mittleren Osten nimmt, wenn es um die Energieversorgung der Welt geht. Etwa 1/3 der weltweiten Ölproduktion ist im Nahen Osten, die Hälfte der Ölreserven. Ähnliches gilt für Gas und damit ist die Region extrem wichtig für unsere Energieversorgung, aber natürlich auch für die Preisbildung. Und alles, was sich dort abspielt, wirkt sich sofort wiederum auf den Ölpreis und die Entwicklung aus.
Trotz der Sanktionen sei der Iran immer noch der drittgrößte Ölproduzent innerhalb der OPEC-Staaten, so Ölmarktkenner Goldtau. Nach Ansicht des Experten würde man einen Ausfall der iranischen Ölexporte deutlich spüren am Markt. Ein zweiter Grund zur Sorge sei eine Beeinträchtigung der Transportwege. So könne der Iran eines der Nadelöhre des weltweiten Ölhandels unterbrechen.
Das ist die Straße von Hormuz. Da geht etwa so 1/3 der weltweit auf dem Seeweg gehandelten Öltransporte durch jeden Tag. Und das zu sperren, würde natürlich deutlich größere Auswirkungen auf den Ölpreis haben, als wenn jetzt der Produzent Iran ausfallen würde. Und das ist natürlich etwas, das preisen die Ölmärkte gerade ein.
Ölmarktexperte Goldtau geht jedoch nicht davon aus, dass der Iran die Straße von Hormuz sperren wird. Das sei eine zu krasse Eskalationsstufe. Ähnlich sieht man es wohl an der Börse, so Marktbeobachter Jochen Stanzel.
Wir haben gefasste Stimmung, aber es ist sehr viel Unsicherheit, weil einfach ganz, ganz viel derzeit noch unbekannt ist.
Zusammenfassend kann man die derzeitige Stimmung an den Märkten wohl so beschreiben. Sorge vor einer Eskalation? Ja. Panik? Nein.
Von der Börse war das Bianca von der Au.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Ja, und da ist ein erster Verkehrsservice für den Wasserverkehr.
Genau, ein Hinweis für Erkner, Woltersdorf und Grünheide. Auf dem Flakensee brennen mehrere Motorjachten. Bitte halten Sie wegen des Rauchs Fenster und Türen in der Umgebung geschlossen. Vorsicht auf der östlichen A10 Richtung Dreieck-Barnim. Zwischen Marzahn und Hohenschönhausen gibt's Schlaglöcher auf der Fahrbahn. Staus und Verzögerungen auf den Autobahnen. Westliche A10 in Richtung Dreieck-Havelland. Zwischen Dreieck-Werder und Leest 45 Minuten plus. In Richtung Dreieck-Werder zwischen Potsdam-Nord und Vöben 20 Minuten plus. Die südliche A10 Richtung Dreieck-Spreeau zwischen Ludwigsfelde-Ost und Rangsdorf 30 Minuten plus. Und die A24 Richtung Berlin zwischen Fehr-Berlin und Kremmen 30 Minuten plus. In weiten Teilen Berlins fließt der Verkehr weitgehend normal. Dichter Verkehr haben wir aber noch auf der A100 Richtung Wedding ab Schmargendorf sowie auf der A115 stadteinwärts von Kleinmachnow bis Spanische Allee.
17.40 Uhr haben wir es gleich, 20 vor 6.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sabine Dahl. Explosionen in der Nacht und auch am Tage in Iran und auch in Israel, denn Iran schlägt zurück, nachdem Israel seinen Erzfeind in der Nacht angegriffen hat. Welche Strategie verfolgt die israelische Armee? Dazu gleich ein Interview mit einem Militärexperten, gleich nach diesen Nachrichten mit Patrick Buchmüller.
Israel hat heute weitere Ziele im Iran angegriffen. Nach Angaben des Militärs waren mehr als 200 Kampfflugzeuge im Einsatz, um rund 100 Ziele zu treffen, darunter die Atomanlage Natanz. In Teheran und Umgebung wurden nach iranischen Medienberichten mindestens 78 Menschen getötet. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Israels Militär betont derweil, die Angriffe seien noch nicht zu Ende. Ziel ist die Zerstörung des iranischen Atomprogramms und der Möglichkeit, ballistische Raketen auf Israel abzufeuern. Dafür wurden den Angaben zufolge auch Anlagen der Luftabwehr zerstört und außerdem ranghohe Vertreter des Regimes in Teheran getötet. Den Meldungen zufolge erfolgten die Angriffe in Abstimmung mit den USA. Außenminister Rubio hatte am Morgen noch betont, die USA seien nicht beteiligt. Präsident Trump hatte die Frage offen gelassen. Inzwischen wird gemeldet, dass die USA ihre Militärpräsenz in der Region mit zwei zusätzlichen Kriegsschiffen nochmals verstärken.
Die gegenseitigen Angriffe führen in beiden Ländern zu Einschränkungen. Israel hat den Notstand ausgerufen, das öffentliche Leben steht weitgehend still. Die Menschen wurden aufgefordert, in der Nähe von Bunkern zu bleiben oder in öffentlichen Gebäuden wie Schulen Schutz zu suchen. Außerdem wurden weltweit alle israelischen Botschaften und Konsulate geschlossen. Der Iran hat laut der staatlichen Nachrichtenagentur INSA landesweite Internetsperren angeordnet. Sie sollten erst bei einer Rückkehr zur Normalität aufgehoben werden, heißt es. Die EU hat den unbürokratischen Schutz für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein weiteres Jahr verlängert. Die Innenminister der Mitgliedsländer haben einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission einstimmig angenommen. Ukrainerinnen und Ukrainer können damit weiter ohne Asylverfahren Schutz bekommen. Bei dem Treffen in Luxemburg gab es teils deutliche Kritik an Deutschlands Grenzkontrollen. EU-Korrespondentin Katrin Schmidt.
40 Jahre Schengen, also Reisefreiheit innerhalb Europas. Dieses Jubiläum begleitet das Treffen der EU-Innenministerinnen und Minister. Und es sollte Mahnung sein, dass die Grenzkontrollen so schnell wie möglich enden, so EU-Innenkommissar Brunner. Polen kritisiert erneut, man stimme den Kontrollen an den Binnengrenzen nicht zu. Luxemburg hat bereits im Februar Beschwerde bei der EU-Kommission gegen das Vorgehen Deutschlands eingelegt und erwartet, so heißt es heute, ein Gutachten dazu im Oktober. Wir hoffen, dass die Europäische Kommission als Hüterin der Verträge jetzt auch Zähne zeigt, so Luxemburgs Innenminister Gloden.
Die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen ab Juli mehr Geld. Der Bundesrat hat einer entsprechenden Verordnung der Bundesregierung zugestimmt. Aus dem Hauptstadtstudio Katrin Aue.
Um etwa 66 Euro im Monat erhöht sich eine durchschnittliche Standardrente nach 45 Beitragsjahren. 3,74% beträgt das Rentenplus. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD, betonte im Bundesrat, damit liege die Rentenerhöhung leicht über der aktuellen Inflation von etwa 2%. Das sei ein kleiner Hoffnungsschimmer für Rentnerinnen und Rentner angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die Rente wird jedes Jahr an die Bruttolohnentwicklung bei Beschäftigten angepasst. Dafür gibt es eine feststehende Rentenanpassungsformel. Auf der Grundlage hat das Kabinett die Erhöhung im Mai per Verordnung beschlossen.
Nach dem Flugzeugabsturz im indischen Ahmedabad ist einer der beiden Flugdatenschreiber geborgen worden. Von den Verletzten am Boden befinden sich einige noch in kritischem Zustand. Unter anderem in einer medizinischen Hochschule sind nach bisherigen Informationen 24 Menschen ums Leben gekommen. Der einzige Überlebende, der 242 Personen an Bord der Maschine, berichtet, die Tür des Notausgangs direkt neben seinem Platz sei beim Aufprall aufgesprungen. Das trockene Frühjahr hat dazu geführt, dass die Spree an einigen Stellen nur noch etwa halb so viel Wasser führt wie im langjährigen Mittel. Das geht aus einem Bericht der Berliner Senatsumweltverwaltung hervor. Auch der Durchfluss der oberen Havel am Pegel Borgsdorf lag fast 50% unter dem Durchschnitt. Von Februar bis April gab es fast ein Drittel weniger Niederschlag als normal. Auch der Mai war deutlich zu trocken. Dadurch ist der Boden bis in 80 Zentimeter Tiefe stark ausgetrocknet. Vor allem Stadtbäume leiden deshalb zunehmend unter Trockenstress. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend viel Sonne und blauer Himmel. Aktuell in Berlin-Buch 24 und in Kreuzberg 25 Grad, Angermünde 23 und Potsdam 26 Grad. Nachts vielfach klar, 15 bis 9 Grad. Morgen durchgehend sonnig, 27 bis 31 Grad. Am Sonntag noch wärmer, bis 33 Grad, nachmittags dann teils kräftige Schauer und Gewitter. Die Zeit 17.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Wichtiges Thema seit heute Morgen. In der vergangenen Nacht hat Israel den Iran angegriffen. Nach israelischen Angaben sind dabei führende Militärs getötet worden und sie haben eine der wichtigsten Atomanlagen getroffen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat von einem sehr erfolgreichen Eröffnungsschlag gesprochen, denn die Angriffe gehen weiter. Seit Mittag läuft die nächste Angriffswelle. Aus israelischer Sicht also ein Erfolg. Die Atomanlage getroffen, der Kommandeur der Revolutionsgarden, dieser iranischen Elitearmee getroffen. Wie schätzt das der Militärexperte Ralf Thiele ein? Er ist der Vorsitzende der Politisch-Militärischen Gesellschaft Berlin, war Oberst AD der Bundeswehr. Wie lange hat Israel diesen Angriff geplant?
Erstmal würde ich sagen, ist generell das Thema, wie werde ich der Nuklearfähigkeit des Iran her, ein Thema, das über 10 Jahre alt ist. Seitdem übt man, spielt alle möglichen Szenarien durch, prüft die Optionen und so weiter. Das heißt, sehr, sehr lang geplant, konkreter wohl seit dem Oktober des letzten Jahres, als es gelang, die Luftverteidigung rund um die Nuklearanlagen auszuschalten. Damit war sozusagen der Pfeil gesetzt. Man wusste, jetzt innerhalb der nächsten Zeit müssen wir es dann auch wirklich tun, wenn wir es tun.
Welche Strategie steckt dahinter? Also welches Ziel verfolgt Israel mit dem Angriff auf Iran?
Ja, ein Punkt, den man sich Berlin gut vorstellen kann, tatsächlich auch praktisch auf so ein Gebiet wie Berlin werden ja ständig Raketen geschossen, manchmal 300 gleichzeitig, also heftig, ne? Und Drohnen. Man kann das aber noch steigern, indem man Nuklearbomben drauf wirft. Das ist sozusagen das Szenario, mit dem Israel zurechtkommen muss, jetzt schon seit einer ganzen Zeit. Und das wollen sie nicht. Und deswegen wollen sie diese Fähigkeiten des Iran definitiv für lange Zeit beenden, verhindern. Und das ist jetzt geschehen.
Ich muss nochmal nachfragen. Ich habe Berlin verstanden. Worauf werden...
Genau, Berlin. Deswegen sagte ich einfach nur, als Berliner möchte man ja gerne sich vorstellen, wie groß ist das alles? Ein Areal wie Berlin. Ständig Raketen drauf. Manche werden aus Nachbarschaften, Kreuzberg vielleicht, Stadtmitte geschickt. Also das ist ein ganz wildes Szenario, das man sich gar nicht vorstellen mag als Mensch. Nicht? Das ist das, was da in Relation passiert. Und wie gesagt, obendrauf gesattelt jetzt noch das Thema Nuklearwaffe. Und das wollte eben Israel, in dem Fall Netanyahu als Regierungschef,
unbedingt
dauerhaft verhindern.
Ja. Welche Auswirkungen auf das iranische Atomprogramm hat der israelische Angriff? Kann man das heute schon sagen?
Ja, das gibt's jetzt eine Zeit lang nicht mehr. Nicht? Was man ja gemacht hat auch, man misst ja schon ganz fleißig dort, ob es irgendwelchen nuklearen Austritt der Radioaktivität gibt. Die gibt's eben nicht. Das ist eine recht präzise Aktion gewesen. Und man hat insbesondere die Technologie zerstört. Das heißt, die wird man lange wieder aufbauen müssen. Man hat die Wissenschaftler, die das leiten, getötet. Und man hat die, die einen Vergeltungsschlag anführen müssen, plus deren Raketentechnologie außer Kraft gesetzt. Das ist jetzt heute eigentlich passiert. Also nicht nur die 2 Militärs, von denen wir erfahren haben, viele andere auch, die da involviert sind. Und damit kommt Israel vermutlich relativ gut dabei weg.
Wenn wir uns die Gesamtgemengelage angucken, Israel erwehrt sich im Norden des Landes den Angriffen der Hisbollah aus dem Libanon, dann der Krieg in Gaza. Wie stark ist die israelische Armee, dass sie es sich zutraut, gleich an mehreren Fronten zu kämpfen?
Ja, sie ist jetzt stärker tatsächlich nach den letzten Ereignissen, die passiert sind im Oktober, weil die Hisbollah war die versierteste Armee. Das waren Profis, Soldatenprofis in riesigen Mengen mit riesigen Raketenarsenalen. Hinzu kamen noch alle möglichen anderen Kriegsherde, Westjordanland, Gaza im Inneren, im Außen noch Irak, Syrien, die Houthis, der Iran selbst an und für sich. Also Sie sehen jede Menge, die dort alle bereit waren. Von denen gibt es jetzt praktisch nicht mehr. Syrien ist weg als Bedrohung, bis auf kleine Reste, die da sind. Das gleiche gilt für Irak. Die halten sich raus, sie haben keinen Bock mehr drauf. Eigentlich machen nur die Houthis im Augenblick noch weiter, aber die sind eben auch nicht so viele. Deswegen war die Lage eben günstig, nicht? Die Nuklearanlagen nicht gut geschützt mehr seit Oktober und der Rest der Verbündeten im Wesentlichen pulverisiert.
Und ist das alles mit den USA abgesprochen, aber natürlich auch mit den Nachbarländern? Denn für die Angriffe muss die israelische Armee ja Jordanien überfliegen. Ich weiß nicht, Saudi-Arabien vielleicht, Irak kann ich mir nicht vorstellen. Wie ist das abgesprochen?
Wenn man es abspricht, ist es offen, dann weiß es jeder und man kann sich noch besser darauf vorbereiten. Also das wird man nicht getan haben. Und der Trump ist für Israel ein vergleichbar, vielleicht sogar noch ein größeres Problem als für uns. Das heißt, mit Trump wird man verabredet haben, dass es passiert, nachdem die Gespräche mit Iran stocken geblieben sind. Und der Rest muss damit auskommen.
Weitet die israelische Regierung den Krieg auch aus, um die Machtposition von Premier Netanyahu zu stärken?
Das ist immer sozusagen so ein Gedanke. Deswegen hatte ich mein Eingangsbeispiel genommen. Ich finde es einfach, wenn man täglich auf Nachbarschaften wie bei uns in Deutschland, so sieht es ja nicht anders aus, mit Raketen schießt und diese dann erfolgreich abwehrt, ist das tatsächlich das vordringlichere Argument. Da mag es auch neben Kriegsschauplätze geben, aber das ist nicht das Vordringliche. Gut. Die ganze Israel ist traumatisiert von dem 7. Oktober. Also das Drama ist ein anderes, nicht Netanyahus Zukunft.
Verstehe, Netanyahu will jetzt seinem Volk beweisen, ich beschütze euch. Wir haben auch schon gesprochen über die iranische Gegenwehr. Die iranische Luftverteidigung, sagen Sie, scheint geschwächt oder ist nicht mal mehr vorhanden. Kann Iran sich überhaupt verteidigen?
Das hat ja robust ein paar Jahre lang gegen Irak gekämpft. Das ist schon eine respektable Armee. Nur die Israelis sind tatsächlich pfiffig und überlegen, was die Technologie angeht. Sie sind sehr klein. Ich war kürzlich da. Man ist wirklich erstaunt. Das Land ist nicht nur klein, auch die Streitkräfte sind nicht wirklich klein. Ein paar 10.000 und die Masse davon läuft, wie Sie jetzt zum Beispiel, vielleicht vom Arbeitsplatz weg und geht ins Kämpfen. Also einfach, um sich vorzustellen, wie läuft das eigentlich mit der Verteidigung? Ne? Lässt seinen Arbeitsplatz im Stich und läuft hin, greift zur Waffe und macht damit. Das ist die Art und Weise, wie Israel sich dort verteidigt, mit viel Technologie, viel Know-how, Innovation. Etwas, wo wir langsam sind hier bei uns in Deutschland. Aber das machen sie ganz gut und damit halten sie sich über Wasser.
Und kann Iran sich verteidigen?
Tendenziell machen sie das ja über Stellvertreter, also deswegen nutzen sie überall welche, die mitmachen und Dinge machen und machen das auch sehr klug, wenn man das im persischen Golf, wenn wir ihn jetzt so nennen, arabischen Golf, sagen andere, wenn man das dort sieht, dann schießen die auch mit kleinen Schnellbooten wie die Ukraine auf die großen Amischiffe und machen dicke Löcher rein. Das gibt den Amis zu bedenken. Sie sind eine technologische, fitte, auch kluge, innovative Nation, die aber mit bescheidenen Mitteln Respekt schafft. Den Angriff auf Israel werden sie vermutlich nicht hinkriegen, aber ich würde nicht sagen, dass da kein Schaden entsteht. Der ist ja noch nicht vorbei und der ein oder andere Schaden, vielleicht auch Menschenleben, wird da sicherlich auch noch geopfert werden müssen.
Also der Angriff ist noch nicht vorbei, sagt Ralf Thiele, Oberst AD der Bundeswehr. Er ist Vorsitzender der politisch-militärischen Gesellschaft Berlin. Hat uns mal eingeschätzt, was da passiert zwischen Israel und Iran. Wie groß der jetzt schon angerichtete Schaden im Iran ist, ist nicht klar. Aber dieser Konflikt muss diplomatisch gelöst werden. Das sagt unsere Iran-Korrespondentin Pia Masochak. Hier ihr Zwischenruf, der Kommentar im Inforadio.
Aus der iranischen Führung kam lange nichts. Während Israel die Atom- und Militäranlagen des Iran bombardierte, führende Militärs ausschaltete und auch Wohnhäuser in Schutt und Asche legte, gab es vom obersten Führer Khamenei den fast routinemäßigen Vergeltungsruf. Außenminister Araghchi sprach von überschrittenen roten Linien und einer Kriegserklärung. Tatsächlich steht der Iran militärisch nach diesem langen Tag blank da. Eine funktionierende Luftabwehr scheint es nicht zu geben. Und die wohl als Gegenschlag losgeschickten 100 iranischen Drohnen haben Israel nicht mal erreicht. Gleichzeitig bleibt die Gefahr, die der US-Sondergesandte Witkoff am Donnerstag so plastisch beschrieben hat. Er warnte vor großflächigen Zerstörungen und vielen Toten in Israel. Denn das riesige Raketenarsenal Irans könnte, obgleich technisch wohl nicht auf der Höhe westlicher Waffensysteme, durch seine schiere Menge die israelische Luftabwehr überwinden. Doch die entscheidende Frage bleibt: Ist das iranische Atomprogramm wirklich so nachhaltig beschädigt, wie die israelische Regierung suggeriert? Angeblich hätten die Luftschläge die viele Meter im Untergrund verborgene Urananreicherungslage von Natanz schwer beschädigt. Die Iraner selbst sagen, die Schäden seien oberflächlich. Aber selbst wenn, das Zentrifugenprogramm ließe sich relativ schnell wieder aufbauen. Natanz ist nicht das einzige Forschungszentrum und Material, sprich Uran, gibt es im Land und bei Partnern wie Russland immer noch genug. Iran sei kurz davor gewesen, die Bombe zu erreichen, heißt es von Seiten der israelischen Regierung. Doch Experten gehen davon aus, dass sich das iranische Atomprogramm nicht militärisch beenden lässt. Stattdessen bräuchte es ein stabiles Abkommen, einen, man möchte es kaum sagen, Kompromiss. So wie er vermutlich schon einmal vorlag. Vor nicht einmal 2 Wochen kursierte ein Vorschlag der USA für ein regionales Konsortium zur kontrollierten Urananreicherung für die zivile Nutzung von Atomkraft. Möglicherweise wäre das eine für beide Seiten gesichtswahrende Lösung gewesen. Auch wenn die brachiale öffentliche Rhetorik der letzten Tage sicher nicht für mehr Vertrauen in den diplomatischen Prozess gesorgt hat. Am Sonntag hätte die 6. Runde der Verhandlungen im Oman stattfinden sollen. Noch sind die Gespräche nicht offiziell abgesagt. Doch auch wenn es aktuell schwer vorstellbar ist, dass sie stattfinden, gut wäre es.
So sieht das unsere Korrespondentin für den Iran, Pia Mazurczak. Das war ihr Zwischenruf, der Kommentar im Inforadio. 17.55 Uhr.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die Olsenbande war im Westen ein Flop, im Osten Kult. Die dänischen Krimi-Komödien um das Gauner-Trio Egon, Kjeld und Benny haben bis heute eine treue Fangemeinde, unter anderem im brandenburgischen Bad Belzig im Süden. Dort inszeniert das Stadt- und Burgtheater alle 2 Jahre regionale Olsenbanden-Coups. Und das ist mittlerweile so kultig wie das Original selbst. Was dieses Jahr geboten wird, das weiß Kulturreporterin Corinne Orlowski. Sie hat das neue Stück schon gesehen.
Fiesköder, erbärmliche Piesepampe.
Egon, der kleine ältere Herr mit Melone und Zigarre, der lange Benny mit gelben Socken und der ängstliche Kjeld mit Schiebermütze. Sie stolpern geknickt auf die stimmungsvolle Freilichtbühne, während die Sonne hinter den Bäumen versinkt und den Burghof in goldenes Licht taucht. Das tollpatschige Gaunertrio namens Olsenbande hat immer ausgefallene Pläne und immer geht alles schief. Mächtig, gewaltig schief.
Jahrelang passiert gar nichts, alles bleibt still und auf einmal muss dieser getränkte Fritze eine neue Halle bauen. Und wer ist eigentlich auf diese hirnverbrannte Idee gekommen, die Juwelen ausgerechnet dort zu verbuddeln?
Aber jetzt sind sie wieder im Fleming und wollen sich die Juwelen zurückholen. Der nächste perfekte Coup ist in Bad Belzig in Arbeit, erzählt Frank Grünert, Darsteller des Egons.
Es geht immer noch um den spektakulären Einbruch ins grüne Gewölbe. Das ist ja weitestgehend aufgeklärt, aber es fehlt immer noch der sächsische Weiße, also ein großer Diamant, der fehlt noch. Und die Olsenbande haben den sächsischen Weißen, das weiß die Polizei noch nicht und möchte den nun an den vermeintlichen Erben des sächsischen Königshauses verhökern für 5 Millionen Euro.
Eigentlich ein Kinderspiel. Es kann nichts mehr schiefgehen.
Ich habe einen Plan.
Na, das wurde ja auch Zeit.
Benny, ja. Kennst du noch die Dame aus dem Bad Belziger Gentleman Club? Die brauchen wir.
Wie klar, Egon.
Und dann noch ein paar Kleider.
Kleider?
Ja, Kleider. Denn wir werden Damen sein.
Zum Brüllen komisch. Seit über 10 Jahren begeistert das Stadttheater Bad Belzig mit selbstgeschriebenen regionalen Olsenbanden-Coups. Und da nehmen sie die Fleminger ganz schön auf die Schippe. 400 vollbesetzte Stühle, alle klatschen mit, jauchzen und quietschen bei den slapstickartigen Gags. Denn in der Krimikomödie steckt wieder mal ganz viel Lokalkolorit.
Wenn sich kleine Anekdötchen und Skandale ergeben, dann greifen wir die natürlich gerne auf.
Die Aktion steigt morgen pünktlich um 17 Uhr hier im Hinterzimmer vom Gasthaus Benke, dem alten Brauhof.
Mächtig gewaltig.
Die Olsenbande gibt nicht auf, ist der 6. Streich auf der Burg Eisenhardt. Der ist aber genau genommen eigentlich ein alter Coup, denn die Inszenierung ist aus dem Corona-Jahr 2021.
Dann hat man weniger Zuschauer und deshalb haben wir es nochmal aufgenommen. Wir haben aber keinen alten Wein in neuen Schläuchen, sondern wir haben die Gelegenheit natürlich auch genutzt, das wieder nochmal umzuarbeiten und zu verbessern.
Und das ist der Olsenbande mit viel Liebe zum Detail gelungen. Die alltagsnahe Geschichte mit Humor Humor, der um die Ecke gedacht ist. 60 Mitwirkende auf der Bühne samt Chor, einer Band mit eingängiger Musik und einem Schauspielensemble aus Profis und Laien. Mit dabei der Wirt aus dem Ort, der Gemeindekirchenrat und Jugendliche. All das macht die Olsenbande in Bad Belzig zu einem mächtig, gewaltig unterhaltsamen Sommertheaterabend für Jung und Alt.
Ja, mächtig gewaltig. Die Olsenbande gibt nicht auf, auf der Freilichtbühne Burg Eisenhardt in Bad Belzig. Gespielt wird ab jetzt bis Anfang Juli immer donnerstags bis sonnabends. Bernhard Kempf und Patrick Buchmüller fassen Ihnen jetzt alles zusammen, was wichtig ist heute und am Abend und in der Nacht. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Sabine Dahl sagt Ade.
RBB 24 Verkehrsservice.
Wir beginnen mit einem Hinweis für Erkner und Woltersdorf und Grünheide. Auf dem Flakensee brennen mehrere Motorjachten. Bitte halten Sie wegen des Rauchs Fenster und Türen geschlossen. Vorsicht auf der östlichen A10 Richtung Dreieck-Barnim zwischen Marzahn und Hohenschönhausen. Schlaglöcher auf der Fahrbahn. Staus und Verzögerungen auf den Autobahnen. Die westliche A10 in Richtung Dreieck-Havelland zwischen Dreieck-Werder und Leest 45 Minuten plus. In Richtung Dreieck-Werder zwischen Potsdam-Nord und Vöben 20 Minuten plus. Die südliche A10 Richtung Dreieck Spreeau zwischen Ludwigsfelde Ost und Rangsdorf 30 Minuten plus und A24 Berlin Richtung Berlin zwischen Fehrbellin und Kremmen 30 Minuten plus.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Patrick Buchmüller. Israel hat seine Angriffe auf den Iran fortgesetzt. Nach Angaben des Militärs waren mehr als 200 Kampfflugzeuge im Einsatz, um rund 100 Ziele zu treffen, darunter die Atomanlage Natanz. In Teheran und Umgebung wurden nach iranischen Medienberichten mindestens 78 Menschen getötet. Bestätigt wurde, dass unter den Toten auch die Befehlshaber der iranischen Armee und der Revolutionsgarden sind. Die israelische Regierung hat ihr Vorgehen damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. Der Bundesrat hat zum ersten Mal über die geplanten Steuerentlastungen für Unternehmen beraten. Die Länder wollen die Pläne nur mittragen, wenn die Steuerausfälle für sie und die Kommunen ausgeglichen werden. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Daher sucht eine Arbeitsgruppe nach Lösungen. Die Ministerpräsidenten zeigten sich optimistisch, dass das gelingt und die entsprechenden Gesetze noch vor der Sommerpause beschlossen werden können. Unternehmen, die zum Beispiel Maschinen kaufen, können die mit 30% über 3 Jahre abschreiben. Sie zahlen also weniger Steuern. In einem weiteren Schritt sollen sie dann von ihren Gewinnen weniger Steuern bezahlen.
Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen in der EU ein weiteres Jahr unbürokratischen Schutz ohne Asylverfahren erhalten. Das haben die Innenminister beschlossen. Sie kritisierten zum Teil deutlich Deutschlands Grenzkontrollen. Luxemburgs Innenminister Golden verwies auf lange Staus für Pendler und weniger Besuche in Deutschland. Ähnlich äußerten sich die Minister Polens, Frankreichs und Spaniens. Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,74%. Dem hat der Bundesrat zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Das trockene Frühjahr hat dazu geführt, dass die Spree an einigen Stellen nur noch etwa halb so viel Wasser führt wie im langjährigen Mittel. Das geht aus einem Bericht der Berliner Senatsumweltverwaltung hervor. Auch der Durchfluss der oberen Havel am Pegel Borgsdorf lag fast 50% unter dem Durchschnitt. Rolf Grünewald, RBB 24.
Allein von Februar bis April gab es fast ein Drittel weniger Niederschlag als normal. Auch der Mai war wieder deutlich zu trocken. Dadurch ist der Boden bis in 80 Zentimeter Tiefe stark ausgetrocknet. Vor allem die Stadtbäume haben unter